Gnade sei mit uns und Friede von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Wir hören das Gleichnis von der königlichen Hochzeit, jetzt als vorgeschriebenen Predigttext von der Kirche, bei Matthäus Kapitel 22. Wir stehen auf bei den Worten. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ich diese Berichte, evangelischen Berichte von der königlichen Hochzeit lese, dann werde ich persönlich immer erinnert an die Tage meiner Jugend. Es sind eigentlich, wenn ich so zurückschaue, die schönsten Erinnerungen, die ich habe. Ich werde erinnert an die Tage, wo bei uns im Dorf ein Mann mit seinem Fahrrad fuhr. Wir sagten damals Flitze P, nicht? Der hatte in seinem Rad einen bunten Fächer, der hatte an seinem Hut Rosen und da hat er immer einen Stock in der Hand, an dem auch Rosen und so bunte Bänder waren. Und da wussten wir Kinder sofort, nicht wahr? Wir waren geradezu mit der Pistole angeschossen. Das ist der Hochzeitsbitter. Der Mann, der war wichtig. Jedes Mal, wenn durch unser Dorf der Gendarme ritt mit seinem Säbel und auf einem hohen Pferd, das imponierte uns, Kinder. Aber dann sagte die Mutter, hoffentlich will er dich nicht holen. Und dann verkrochen wir uns, wir hatten ein böses Gewissen. Es könnte gar sein, nicht, dass er mich holen wollte. Also da liefen wir weg. Auch wenn der Lehrer durchs Dorf ging, war das auch so eine Sache. Nicht? Der hatte auch ein scharfes Auge, dann gingen wir auch aus dem Wege. Aber auch einem Mann, das weiß ich noch, den wir auch nicht gern sehen mochten, der im schwarzen Rock mit Zylinder nicht Leichenbitter war. Der ging aus von Haus zu Haus, so war das Sitte, wenn einer beerdigt wurde, und er lud zur Beerdigung ein, im Namen der Trauergäste. Aber den konnten wir auch nicht gut sehen, der war zu schwarz für uns, nicht wahr? Und seht, aber der Hochzeitsbitter, der hatte in unserem Kinderherzen immer ein Echo. Und wir liefen wie die Schafe hinter ihm her. Und ich weiß immer, wie ich glücklich war und stolz wie Oskar, wenn er bei uns auf den Hof einkehrte. Dann sagte er meistens ein Gedicht. Und dann kam schließlich die Einladung von dem Hochzeitspaar. Oh, und dann wussten wir, dann und dann ist die Hochzeit. Ich weiß noch, wie ich oft die Pferdegeschirr geputzt habe, blitzblank. Und dann den Yachtwagen blitzblank in Ordnung gemacht. Und dann kam der Augenblick, wo wir mit bunten Wagen und bunten Pferden zur Hochzeit ins Nachbardorf fuhren. Ja, wisst ihr, das war etwas völlig anderes. Die heutige Welt weiß das nicht mehr. Die heutige Welt, vor allen Dingen die Jugend, das tut mir persönlich so leid, nicht wahr? Kann nicht mehr träumen. Da ist alles versachlicht. Nicht auch in der Liebe, im Eros, da wird ja alles kaputt gemacht. Nicht, sie hat kein Geheimnis mehr. Das ist die Armut der Jugend. Sie hat die eigentliche Bewegung nicht mehr. Und das ist schade, nicht wahr? Aber wir konnten noch träumen. Wir spielten noch Räuber und Schanditen, nicht? Wir hatten noch eine Traumwelt. Und die braucht der junge Mensch. Wehe, wenn er zu früh aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Das ist heute der Fall. Nicht, versteht ihr? Aber dann waren wir stolz. Und ich erinnere mich, wie ich bei Hochzeiten mit 50, ich sage nicht zu viel, bis 80 Kutsch- und Yachtwagen da eine Stunde zur Kirche fuhren. Das war ein solches Erlebnis. Völlig anders, als wenn heute diese Klapperschlangen der Minister fahren mit ihrem Mercedes, mit diesem Blech, diese Blechkarawane, möchte ich sagen. Ist überhaupt kein Vergleich. Nicht, das Erlebnis war ein völlig anderes. Könnt ihr das verstehen? Das war wirklich etwas, wo man monatelang von zehrte. Ich bin auf der Hochzeit gewesen. Das war eine Sache. Nicht? Nicht? Es war also, der Hochzeitsbitter war Bote der Freude. Das möchte ich also erst mal sagen. Nun, wisst ihr, das ist ja so. Und wenn ein Mensch nun eingeladen wird zur Hochzeit, dann wird er wohl kaum ohne Grund es abschlagen. Nicht? Das würde ich doch meinen. Wenn du von der Prinzessin oder von der Königin von England diesen Wochen eingeladen würdest, zur Hochzeit von Charles, mein lieber Scholli, nicht? Das würdest du aber auch, da würdest du aber aufmerken und sagen, aha, jawohl, nicht? Und da würde irgendetwas in deinem Herzen kommen. Hey, jetzt geht's nach England. Das ist eine Sache, die geht über die ganze Welt. Nicht, versteht ihr? So geht das doch. Nicht, so etwas achtet man, nicht? Und als ich in diesen Tagen mit meiner Frau eingeladen wurde von unserem Ministerpräsidenten, da habe ich die Einladung nicht gleich in den Papierkorb geworfen, nicht? Sondern die liegt bei mir schön im Schreibtisch. Aha, nicht? Das muss man beachten, nicht? Das ist eine Sache, die ihn entehren würde, wenn ich das einfach wegwerfen würde. Und seht, so ist es etwas Unerhörtes einfach, was wir meistens nicht sofort entdecken, dass ein König einlädt. Wo gibt's denn sowas? Und die Menschen wollen nicht. Alles ist fertig. Alles ist gemacht. Alles steht bereit. Deine Lebensfrage ist gelöst. Wenn ich das übersetze auf den König aller Könige, den Herrn aller Herren, der seinen eigenen Sohn schlachten ließ, damit du Frieden hättest und die Brücke gebaut wird. Und nun kommt das Unerhörte, was Jesus voraussah. Die Menschen wollen nicht kommen. Das ist das Unerhörte. Das ist das Unglaubliche. Wir wollen das einmal ganz ernst nehmen. Die Menschen wollen nicht kommen. Woran liegt das? Wisst ihr, das ist etwas Erregendes. Liegt es vielleicht am Hochzeitsbitter? Ich gebe zu, nicht? Hier steht eigentlich im Urtext, dass nicht Knechte, Luther übersetzt Knechte, im Urtext steht Sklaven. Er sandte also Leute aus, heißt das, die ihm gehörten schon, die seine Sklaven waren, die er gekauft hatte. Die sendet er aus als Hochzeitsbitter. Nicht? Und nun hat es in allen Zeiten so Sklaven Gottes gegeben. Schon im alten Bunde, nicht etwa Abraham, der würde sagen, ich bin nichts weiter als Sklave Gottes gewesen. Ich musste meine Altäre abbauen und habe auf Tag und Nacht immer weiter gebaut. Nicht? Er ist den Glaubensweg gegangen. Und er musste zu einem unglaublich fernen Ziel, das mit der Wiederkunft Jesu erst erfüllt wird. Nicht? In deinem Namen gesegnet alle Völker der Erde. Geh auf Glauben hin. Oder Jakob mit deinem Todesseufzer. Nicht wahr? Herr, ich warte auf dein Heil. Nicht? Es war ein weiter Weg. Aber sie haben sich alle gewusst, nicht wahr, als Beauftragte Gottes und die Propheten, nicht? Und sie haben zur Hochzeit eingeladen. Lies einmal den Prophet Hosea, nicht? Das ist gar nichts anderes. Ich will mich mit dir verloben, ich will mich mit dir vereinigen, die Botschaft Gottes, des Gottes von Horeb und Sinai, ich will dich zur Hochzeit einladen. Kannst du dort lesen, schon im Alten Testament. Und im Neuen, nicht? Da ist die Erfüllung doch noch etwas ganz anderes. Nicht die Hochzeitsbitte geht jetzt und das Ziel ist, nicht die Hochzeit, Offenbarung schließt, des Lammes ist gekommen, ist bereit. Eine Hochzeitstafel ohne Ende, wo deine Lebenserfüllung liegt, in ewiger Anbetung. Offenbarung sagt, im Königtum und Priestertum ohne Ende. Nicht, da liegt unsere Lebenserfüllung, für die, die erwählt sind, nicht nur berufen. Muss man unterscheiden. Nicht, aber seht, das ist die Ausrichtung unseres Lebens zur Hochzeit hin. Und nun möchte ich einmal fragen, da kann man ja wohl sagen, das kann also die Einladung an den Knechten liegen. Nicht? Wenn ich heute Morgen, wenn ich zu dir kommen würde und sagen, naja, ich habe so nebenbei erst über alles andere reden und würde sagen, naja, ach, da fällt mir ein, ich habe in der Hosentasche noch eine Einladung, nicht? Naja, kannst du ja auch so nebenbei kriegen, nicht? Ja, nicht? Und würde das so verschämt sagen, naja, nicht? Mal ein Gesicht wie vom Hundegebissen dazu machen, nicht? Und abstoßend, nicht? Es würde nichts Strahlendes sein, keine Atmosphäre, dann würdest du von meiner Person her schon wahrscheinlich abschalten, nicht? Und ich habe neulich mal auf einer Pfarrertagung gesagt, den Amtsbrüdern, ich kann ganz gut verstehen, nehmt mir das nicht übel, nicht? Warum kommen? Ich höre jetzt wieder oft, wie ist das möglich, dass der Kellinger Jugendtag von Jahr zu Jahr immer noch wächst, immer noch mehr kommen. Ich sage, ja, das liegt daran, habe ich gesagt diese Tage jemandem, dass wir keine Leichenbitter sein möchten, sondern Hochzeitsbitter, dass das Strahlende da ist. Und ich habe meinen Amtsbrüdern einmal gesagt, einen Kreis von jungen Brüdern, die mit formgeschichtlichen Methoden alles hinterfragen, alles untersuchen, nicht? Versteht ihr? Ob die Hochzeitseinladung, die kommen gar nicht auf die Hochzeitseinladung, die in der Bibel steht. Die kommen auf alle 100 und mögliche Dinge, was da alles stehen könnte. Und legen das alles aus, was auch richtig ist. Aber das Entscheidende hören sie gar nicht. Den Pulsschlag des Herzens Gottes, den erleben sie nicht, den erfahren sie nicht. Sie merken nicht, dass das die eine Einladung ist, die uns sagt, komm zur Hochzeit. Schneewind hat gesagt, der große Theologe, in der Bibel gibt es nur eine Einladung im Neuen Testament. Bekehrt euch, kommt zur Hochzeit. Sonst überhaupt keine. Nicht? Und wenn man das nicht hört, hat man die Bibel falsch verstanden. Und deshalb ist so wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir die Einladung ernst nehmen. Nicht, dass du sie ernst nimmst und sie nicht so auf die Kante beiseite legst. Naja, kann man immer noch machen. Nicht? Sind ja eingeladen. Du nimmst Gott nicht ernst. Uns ist das so langweilig oft. Ich habe neulich den Amtsbrüdern gesagt, ich kann absolut verstehen, nicht wahr, wenn junge Menschen heute in die Kirche gehen, junge Menschen, die nach meiner Meinung aus der Seelsorge, die ich habe, viel wahrhaftiger suchen, wenn sie auch in Berlin alles kaputt schlagen und alles Mögliche. Im Grunde ernsthaft fragen, an die Kirchtüre klopfen, bei uns anklopfen auf den Kirchentagen, was habt ihr? Und wenn wir ihnen gar nichts weiter bieten können, nicht, als das, was zum Teil dort in Hamburg geboten ist, nicht, dann kann ich mir denken, dann verkommen die in ihrem Elend. Man sagt wohl, fürchtet euch nicht. Man macht Friedensbewegungen, aber man fügt nicht hinzu, was wir auf unserem Erweckungstag als zweites nehmen. Wir nehmen genau dasselbe Thema im August. Aber wir fügen hinzu, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Da liegt das Geheimnis der Furchtlosigkeit, dass ich mich loswerden kann. Wenn ich das nicht entdecke, dann nützen alle Friedensbewegungen nicht. Nicht? Versteht ihr, es ist eine furchtbare Sache. Ich habe Avranches miterlebt. Ich habe gesehen, wie unsere Division in einer Nacht umgeflüchtet wurde. Das war schlimm. Aber das Schlimmste ist das nicht. Man muss sterben können, wie immer. Wir müssen alle sterben. Aber wir müssen selig sterben können. Das will die Hochzeitseinladung. Das kannst du nur bei Jesus. Mit der Morphiumspritze sterben kannst du ruhig, aber selig, in Geborgenheit, in Gewissheit, das sage ich dir, kannst du nur mit Jesus sterben. Das habe ich bei den sterbenden Kameraden erlebt, wenn sie im letzten Todesseufzer entdeckten, dass sie verführt waren und dann auch riefen wie der Schächer. Nach all den Hurereien, nach all dem, was sie mitschleppten, abluden unterm Kreuz, dass sie das heute der Gnade entdeckten und die Himmelstür war offen. Das ist das Wunderbarste, was ich erlebt habe im letzten Krieg. Dann kann man sterben. Und dann kannst du, kommst nicht darauf an, ob du wie Abel in jungen Jahren sterben musst und selig stirbst, oder wie Kain, der 120 Jahre alt wurde und viele Brote mehr gegessen hat und Koteletts vielleicht auch mehr gegessen hat, Schlachtopfer, aber in die Hölle kam, mit verfuschtem Leben. Das Ende entscheidet über unser Leben. Das Urteil Gottes. Lebe nicht im Urteil der Menschen. Lebe im Urteil Gottes, lieber Bruder, liebe Schwester. Wenn du das nicht tust, dann bist du immer introvertiert und kannst du nie froh sein. Es ist doch völlig wurscht, was Menschen über uns sagen. Was haben die Menschen schon, auch als ich Pfarrer war, über mich alles geredet? Und wenn ich dauernd, mir sagte niemand einmal, das stimmt auch ein Pfarrer, wenn man dauernd auf jedes Gerücht, das sind diese Köder, und da fällst du vielleicht auch drauf rein, drauf achtest, da hat dich einer beleidigt, da hat einer mieses Gesicht gemacht, da soll er das gesagt haben, nicht, da hat er wieder das gemacht, dann kannst du dauernd einen Rechtsanwalt halten, nicht? Du kannst immer unterwegs sein, nicht, dass das wieder in Ordnung kommt. Und kommst nicht zur Frucht. Es ist der Trick der Hölle, nicht? Lass sie reden, ich schweig still und gebe das Gott ab. Nicht, er ist mein Richter, er ist mein König, er ist mein Herr. Wenn wir das gelernt haben, das ist eine schwere Kur, auch in meinem Leben gewesen, bis man abgibt und sagt, Macht, ich lebe im Urteil Gottes. Nicht? Er ist mein Richter, mein König, mein Herr. Nicht? Dann bist du wohl dran. Nicht? Dann macht einem das gar nichts aus, dann erwartest du von der Welt nicht Dankbarkeit. Es war die größte Enttäuschung in meinem Leben, dass ich als junger Pastor, wenn ich mit meiner Frau Haus bei Haus besucht und überall immer mir Mühe gab, ich dachte, Mensch, die Leute müssen doch merken, was du für ein tüchtiger Pastor bist, nicht? Die müssen doch dankbar sein. Und der Dank war, ja, nicht, das Gegenteil. Ich will nicht klagen, aber das menschliche Herz ist böse von Jugend auf und verschlagen, nicht? Und im menschlichen Herzen, da liegen alle Tücken verborgen, in deinem auch. Es war Goethe, der gesagt hat, nichts Menschliches ist mir fremd. Und seht, das kann auch bei dir sein. Und deshalb sei nicht enttäuscht, wenn Menschen dich enttäuschen. Ich kann das gut reden und manchmal bin ich es doch noch. Nicht? Es ist leider so. Nicht? Man lernt, man wird so alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu, nicht? Sagen die Bauern. Und das Lernen ist schwierig und das Überwinden ist auch schwierig. Also, wir sind zur Hochzeit eingeladen, des Königs aller Könige. Es ist nicht nötig, dieses Gleichnis ist so einfach, nicht, dass ihr das genau verstehen könnt, oder nicht, wer der Sohn ist, für den der König einlädt. Wer ist das? Na, wer kann es mir sagen? Ja? Der? Ja, siehst du. Jawohl, das wisst ihr Betler auch. Das ist eure Freude, nicht? Der König will für Jesus Hochzeit machen. Wir wollen das ganz einfach sagen, nicht? Das ist die Absicht Gottes. Nur die eine. Du sollst nicht verloren werden. Du sollst ewig an der Hochzeitstafel Gottes sitzen und danken, nicht? Ist das nicht eine tolle Geschichte? Nicht? Da steht sogar vom Essen und Trinken in der Offenbarung, dass wir das mit dem verklärten Leibe auch noch können. Hier hat das manchmal gefahren. Ich wurde einfach in meiner Gemeinde immer, zu den großen Bauernhochzeiten wurde ich eigentlich immer eingeladen, nicht? Und manchmal waren das auch schon, das ging anders, naja, was Paulus sagt manchmal, wenn da 5 Stunden gegessen wurde, nicht? Dann wankte man nach Haus, nicht? Und das war gerade nicht günstig, nicht? Diese viele Esserei. Aber, und ich habe manchmal, es waren nachher, als ich älter war, immer meine Konfirmanden, die ich trauen musste, die hatte ich ja selber konfirmiert. Ich sagte, ich komme nur zu euch, wenn die Hochzeit so ist, nicht, dass ich mit ruhigem Gewissen da bleiben kann. Nicht? Dass da nicht linker Hand, rechter Hand um die Ecke da die schrägen Vögel wandern. Nicht? Nicht, das muss also, das haben die dann auch zugesagt und auch wohl gehalten. Nicht, man kann nicht verlangen, dass sie keine Flasche Bier trinken, das habe ich nicht gemacht. Nicht, aber die Ordnung, die Linie halten, nicht? Und das ist wohl nötig. Und ich denke an diese Hochzeiten, an viele, viele, sehr gern, nicht? Und das ist eine schöne Sache. Und Erinnerungen werden wach, auch bei dir vielleicht, an Hochzeiten, an Feiern, die wirklich harmonisch und schön ein Erlebnis wurden, nicht? Das ist es, nicht? Und dies größte Erlebnis aller Erlebnisse ist der Hochzeitsmorgen bei Christus. Werden wir morgen erleben. Und das ist die Erwartung, die die Bibel hat, die heute so madig gemacht wird. Nicht? Es gibt gute Theologen, die manches sehr gut sagen, wie Moltmann oder andere. Aber wenn ich die genau lese, da wird der Hochzeitstag der Ewigkeit irgendwie, zu dem wir wandern, nicht, so ein bisschen so verdrängt, als ob hier, nicht, mit Mitmenschlichkeit bei Kasseler Rippen und bei allem, was wir suchen, für unseren Bauch, für unsere Triebe, als ob damit schon Hochzeit wäre, nicht? Und das ist genau das Gegenteil. Und wir werden die Welt nicht befriedigen können, und wenn wir sie ernähren könnten, nicht? Das ist nicht wahr, nicht? Und ich muss auch dem Bundeskanzler widersprechen, wenn er jetzt in Hamburg, ich habe ihm ja ein paar Mal geschrieben, er schreibt mir ja auch wieder, nicht? Wenn er sagt, ja, die Abtreibungsgeschichte kann man damit begründen, dass die Welt nicht ernährt werden könnte. Und ich kenne nun erstklassige Fachleute, die über die Ernährung der Welt genau Bescheid wissen, besser als ich, nicht? Ich habe in Kanada gesehen, wie man da die Orangen, die Weintrauben, alles ladungsweise in den Niagara-Fall geschüttet wurde, um die Preise zu halten. Alles rein, immer in die Fälle. nicht? Und anderwärts ist genauso. Nein, wisst ihr, das Furchtbare ist, dass die Verteilung nicht klappt. Dass den Menschen die Preise wichtiger sind, wenn der andere verhungert. Man kann nicht abgeben. Aber da braucht man keine Pillen nehmen. Und es ist die allerneueste Erkenntnis, dass schon in der ersten Zelle, wo das Leben beim Menschen beginnt, eine völlig andersartige Struktur vorliegt, als etwa in der Affenzelle, als bei anderen. Völlige Veränderung. Das hat Böttschneider uns hier an Dings klar gemacht, der größte der Erdbiologen, die wir in Deutschland haben, bei den 300 Ärzten. Und das andere ist auch wichtig, dass schon im Anfang Mord ist, weil Leben im Augenblick beginnt, vor Gott. Ich möchte euch mal fragen, wenn die Bibel stimmt, wie viele werden morgen mit dem Kennzeichen des Mordes anmarschieren vor dem Throne Gottes? Das sagt die Bibel, das habe ich nicht erfunden. Und man sollte der EWG und diesen Leuten zutrauen, dass sie wenigstens das fertigbringen, nicht nur Schulden machen, wo wir morgen kaputt gehen und bankrott sind, sondern dass sie wenigstens vernünftig verteilen können. Da, wo Not ist. Ich bin kein Politiker, ich kümmere mich auch nicht darum. Aber das ist wohl wahr. Und das würde ich auch einem Mann wie Albrecht, wenn ich bei ihm bin, immer wieder sagen, passt auf, gebt das ab. Und wir müssen abgeben, natürlich. Aber wisst ihr, alle Mitmenschlichkeit taucht nichts, wenn ich selber nur unterwegs bin zu mir selber, zu meinem eigenen Hochzeitsmahl und nicht zum Mahl des Königs. Wenn mir die Aussicht versperrt ist, die mein Herz sucht, durch das Fenster, nicht an die ewigen Tafeln, dort, wo ich zu Hause bin, dort, wo ewige Freude ist, lass mich gehen, dass ich Jesu möge sehen, wo das Heimweh kaputt ist, der Seele, wo man nicht mehr weiß, wohin man hingehört. Ein Ochse kennt seinen Herrn, ein Esel die Stimme seines Herrn. Wo man die Hürde verloren hat und das Ziel, das ist schlimm. Wo man die Sünde wie den Heiligen Geist begeht oder begangen hat. Das ist eine ernste Sache. Gott nimmt sein Wort ernst. Und wenn er dich einlädt zur Hochzeit und mich, dann hast du ihn ernst zu nehmen. Nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise diese Welt gerufen hat, sagt der Hebräerbrief, hat er zum allerletzten uns gerufen durch seinen Sohn, den er auch zum Erben eingesetzt hat. Über alles das ist. Also die Einladung Gottes ist ernst. Im Morgenlande, da war bei der Hochzeitseinladung immer eine doppelte Einladung. Also da wurde man erst eingeladen, dann und dann ist die Hochzeit und kurz vor der Hochzeit, auch in Israel war das so, wurde man nochmal eingeladen. Es war immer eine doppelte, nicht? Also die erste, die konnte man vielleicht sagen, naja, es kommt ja nochmal eine Einladung. Und so wirst du auch vielleicht mehrmals im Leben eingeladen, in Vollmacht, bei Namen gerufen. Aber es könnte sein, Bruder, Schwester, es könnte sein, dass heute Morgen für mich und dich die letzte Einladung wäre. Und ich lade dich ein. Wer euch hört, hört mich. Ich lade dich ein zur Hochzeit. Setz dich in Bewegung. Komm in die richtige Rangordnung. Wisst ihr, und das ist das Erschütternde hier. Habt ihr eben gehört am Altar? Der eine, der ging auf seinen Acker, mein lieber Scholli, nicht? Der war ein Kaufmann und sagte, mehr, haben, haben, nicht? Aber wir haben einen Acker gekauft. Mensch, heute Land kaufen, nicht? Ist eine Sache. Wir haben auf dem Hof in diesen Tagen auch, als angeboten wurde, auch was gekauft. Warum nicht? Wir verwenden es ja für die Rehabilitation. Ich will kein Land haben. 6 Bretter und ein Sterbekeit. Die paar Quadratmeter habe ich schon gekauft auf dem Friedhof. Nicht? Aber wenn ich die Sache, den Landkauf, das Geschäft zur Nummer 1 mache und glaube, ich kann mich damit entschuldigen, nicht? Also wisst ihr, diese beiden Ersten, sagt Lukas, die sagen nicht ab, sondern was machen die? Die sagen, na ja, Ist ja ganz nett, dass der König uns einlädt. Da hat ja auch viel für sich, nicht? Ist ja ganz in Ordnung, aber wisst ihr, da liegt nun gerade was vor, sowas Unglückliches, nicht? Das tut mir ja selber leid, nicht? Grüßt den König schön und ist ja gut, ich will auch meine Kinder, aber wisst ihr nicht, aber ich kann nicht kommen, nicht da, aus diesem Grunde, nicht? Sonst würde ich das kommen. Nicht, versteht ihr, da ist eine Entschuldigung. Und der Dritte, der Zweite, nicht? Der hat Jochochsen gekauft, die will er gerade abholen, ist offenbar ein guter Viehzüchter, holt was raus, wie wir es versuchen bei unserem Puten, nicht? Versteht ihr? Und sagt, Mensch, Einnahme, nicht? Ist wichtig, nicht? Und der Dritte, wisst ihr, bei Lukas, der entschuldigt sich überhaupt nicht. Der sagt sich, ich habe ein Weib genommen, Punkt, fertig, nicht? Also das ist für ihn so wichtig, nicht? Das ist für ihn die Mitte, nicht? Heiraten und diese Dinge, damit dreht sich sein Leben. Weib nehmen, natürlich, nicht? Da brauchen wir gar nicht entschuldigen, nicht? Das ist ja die Mitte. Da hat alles zurückzutreten, nicht? Bin verlobt, verliebt, verheiratet, nicht fertig, jetzt, das ist die Mitte, nicht? Und seht ihr, so reagiert er, muss man genau beachten. Als ob das die Mitte ist, wisst ihr, was ist denn das Schlimme an der Sache? Nicht die Majestätsbeleidigung, dass man Gott nicht ernst nimmt. Dass es, ich will es massiv sagen, dem Teufel gelingt, eine Sache, die man nicht aufschieben kann, auf die lange Bank zu schieben. Der große Mann, dem ich im Himmel noch danke, Betzel, der sagt einmal, die Sündenfrage, die steht seit Golgatha im Grunde nicht mehr zur Debatte. Und wenn ich Millionen Menschen ermordet hätte, wie vielleicht Hitler, er könnte selig werden. Denn das steht nicht zur Debatte. Die Gnade ist unerschöpflich, so Betzel, in ihrer Vergebungskraft. Nur sie hat ihre Sekunde. Da liegt die Gefahr. Du kannst den Augenblick, wo die Einladung kommt, der kommt nicht jeden Tag. Das passiert ein paar Mal, wo du bei Namen gerufen wirst. Wo du merkst, ich bin gemeint. Das kann man nicht machen, das ist nicht machbar. Da ist der Heilige Geist drin. Du kannst nicht Gott begegnen oder den Boten des Königs, die dich einladen alle Tage. Sondern da musst du manchmal weit laufen. Als neulich der Bischof Bogiertz hier war, da fragte eine Frau ihn aus Schweden, ja, wenn in unserem Dorf kein gläubiger Pfarrer ist und der da alles Mögliche predigt auf der Kanzel, Herr Bischof, was soll man denn machen? Da sagte der Bischof sehr richtig, haben Sie ein Fahrrad oder ein Auto dahin fahren, wo Brot verkauft wird, wo Wasser gegeben wird, dann müssen sie eben weiterfahren, nicht? Es sind ja bei uns in Schweden und bei euch ja wohl auch noch gläubige Pfarrer. Wenn Krelingen das nicht hätte, das Brünnlein hier ist doch Symbol für etwas in der Wüste. Nicht, versteht ihr? Wenn wir das nicht hätten, dann brauchten wir keine Theologen ausbilden. Wenn wir da nicht Brünnlein Gottes erschließen wollten und graben wollten, ist doch klar. Sonst wäre mein Leben diese Jahre hätte ich vergeblich gearbeitet. Und viele hier meiner Mitarbeiter, die doch genau dasselbe erbitten und erhoffen, auch für unsere Kirche, nicht? Erstaunlich. Ich habe in diesen Tagen in der Kirche gelesen, ein Buch, was jetzt rausgegeben ist, und da bin ich bald umgefallen, nicht? Da hat ein Oberkirchenrat über Krelingen geschrieben, nicht? Und hat uns ein solches Lob gegeben, nicht? Ich dachte, mein lieber Scholli, nicht? Wie kommen wir jetzt weg? Aber das ist so. Solange die Propheten leben, sind sie fragwürdig, nicht? Und wenn sie bauen, ja, dann ist auch Rebellion. Aber wenn sie sterben, baut man ihnen, sagt Jesus, Denkmäler, nicht? Dann sind sie ungefährlich, nicht? Das ist nun mal unser Los. Wir müssen durch Widerstände uns durchjaulen, nicht? Und das ist unsere Ehre, nicht? Auch hier in Krelingen, dass wir das dürfen, dass wir eine Mitte suchen und will's Gott eine Mitte behalten. Das wäre das Schlimmste für dies Werk, wenn hier keine Boten Gottes mehr ständen. Wenn hier Leichenbitter ständen statt Hochzeitsbitter. Dann, wenn hier kein Brot mehr verkauft würde, kein Wasser für die Verdurstenden. Das ist Krelingen und das muss es bleiben. Und das erbitte ich mit meinem letzten Seufzer noch. Und seht, also die Entschuldigung. Aber nun ist der König böse. dass die Menschen nicht kommen wollen. Die Knechte kommen wieder, ja, nichts zu machen. Die haben eine andere Richtung. Die suchen eine andere Lebenserfüllung. Die haben noch gar nicht kapiert ihre Lebensfrage. Die wissen überhaupt nicht, wofür sie da sind. Nicht? Und es nützt nichts, die nehmen dich nicht ernst. Und da geht die allgemeine Einladung. Seht, ich will das mal ganz einfach übersetzen, die Einladung, die im Kreuz in Kraft getreten ist. Kommt her zu mir, alle. Alle. Dass hier kein Unterschied mehr gemacht wird von Gott. Dass Israel für Jahrtausende seine Gnade verspielt hat vielleicht, bis die Pendeltür Gottes wieder aufgeht, nach Römer 9 bis 11. Das wird wohl kommen. Da wird Israel jetzt mit Riesenschritten hinkommen. Es wird auch durch die letzte Not erst finden, wie wir alle. Wenn es auf dem letzten Loch pfeift, nicht? Wenn die Atombombe schon über den Kopf hängt, wenn sie nichts anderes mehr können, dann wird ihnen wahrscheinlich das Licht aufgehen, nicht? In wen sie gestochen haben. Das ist Gottes Weg. Aus der Enge in die Weite, aus der Tiefe in die Höhe führt der Heiland seine Leute, dass man seine Wunder sehe. Und seht, liebe Brüder und Schwestern, das ist, dass die bedingungslose, das Angebot bedingungslos an alle. Ich freue mich immer, wenn die Jungs auf dem Hof oder sonst hier, wir das singen nicht, kommt, Gott lädt uns ein, na, wie heißt es, zu seinem Fest, lasst uns gehen. Da freue ich mich immer, das ist eins der Lieder, die ich so gern habe, weil das motiviert ist, nicht in Hochzeitsstimmung. Zu seinem Fest wollen wir gehen. Gott macht ein Fest, nicht? Es ist feste Stimmung, nicht? Und deshalb, nicht, macht keine, Grötenbohm sagte immer, Christen, die machen keine langen Gesichter, die machen breite Gesichter, nicht? Die langen Gesichter, nö, die macht nichts, nicht? Als ich einmal einen Jungen fragte im Konfirmandunterricht, wie stellt ihr euch eigentlich einen Christen vor? Ich habe schon mal gesagt, da stand der Junge auf, werde ich nie vergessen, nahm sein Gesangbuch unter den Arm, verzog sein, verkrampfte sein Gesicht und dann hökerte er da durch. Alles brüllte vor Lachen. Was wollte er sagen? Verkrampfte Menschen, nicht mehr natürlich, nicht? Versteht ihr? Die sprechen nicht an. Ja, was wolltest du sagen? Ja, nicht? Sagt uns hier ein betender Freund, das will er uns auch wohl ins Herz rufen. Nicht? Wir dürfen kommen zu Jesus, wie wir sind. Ja, das wolltest du sagen, nicht? Und das ist was Herrliches, nicht? Und dann wollen wir das auch ernst nehmen, nicht? Und seht, nun kommen sie, sind alle geladen. Böse und Gute, hört ihr recht zu. Die Entscheidung kommt immer bekehrt, nicht bekehrt, natürlich. Nicht? Müssen wir, es ist ein Unterschied, ob ich ein Geheimnis mit Jesus lebe oder nicht. Aber die Entscheidung, ob du es wirklich gelebt hast, fällt am jüngsten Tage bei der Überprüfung. Im Urtext steht, als der König reinkommt, die Gäste zu begrüßen. Es ist also nicht, er kommt nicht als Richter, sondern er kommt am jüngsten Tage, um die zu begrüßen, die ihm die Ehre angetan haben, dass sie gekommen sind. Ganz gleich, nicht? Aber nun ist ein Haken in diesem Gleichnis. Das müsste ich eben doch sagen. Nicht? Und damit will ich schließen. Nämlich das hochzeitliche Kleid. Im Morgenlande, man kann das Gleichnis nach meiner Meinung kaum verstehen, wenn man nicht weiß, dass im Morgenlande bei jeder Hochzeit nicht das dem Brautpaar Geschenke gebracht wurden, sondern das Brautpaar, das ist heute noch im Orient, musste den Gästen ein Geschenk machen. Und das war ein hochzeitliches Kleid. Das war eine teure Suppe für die Hochzeit zu Kana, als Jesus mit seinen Jüngern eingeladen wurde. Und die haben sich das wohl überlegen müssen, die Hochzeitsleute. 12 Jünger, nicht? Maria, nicht? War schon Kostenfrage. Aber seht, also es war das geschenkte Kleid. Da liegt der Haken. Er kam in seinem eigenen Kleide. Dieser Mann, der hier das Beispiel, den Jesus hier uns vorstellt, ist also ein Mann gewesen, der gesagt hat, Ach, was kümmert mich das Kleid des Königs? Ich kann so kommen, wie ich bin. Nicht an meinem Kleid, mein Anzug ist ja viel schöner. Der sitzt besser und das, was der mir da gegeben hat, nicht wahr? Muss ich ja annehmen, aber ich zieh's nicht an. Ich komme so, wie ich bin. Sehste, da ist die Ehre des Königs beleidigt. Nach meiner Meinung ist die ganze Himmelsfrage, hängt an einer einzigen Ecke. Gott will seine Ehre haben in Jesus. Nicht? Er will, dass du die Gnade annimmst. Mehr kannst du nicht tun in der Rechtfertigung. Du musst das Kleid deiner Sünde abgeben, deinen Schmutz, nicht die Flecken, die der Heilige Geist dir zeigt in deinem Gewissen, an deinen Händen, in deinem Herzen, die er zeigt an deinen Füßen, dein unseliges Begehren, deine stinkige Selbstverliebtheit, all die bösen Dinge, die in jedem Herzen stecken. Ich habe diese Tage gesagt, ich bin so traurig über mich, tagelang gewesen, auch bei meinem Geburtstag, dass ich immer noch den alten Kämmer nicht ganz verloren habe. Dass ich immer noch, wenn ich nicht aufpasse, nicht wie ein Stehaufmännchen, der Kämmer da ist, der noch ein bisschen gelten will, nicht? Oder etwas sein will. Es ist doch etwas Furchtbares, diese Kur Gottes mit uns. Hoffentlich geht es dir besser. Ich würde mich freuen, nicht? Versteht ihr, das Sterben des alten Menschen, diese dauernde Reinigung durch den Heiligen Geist, immer da, wo Sünde sündig wird, abgeben, immer wieder beten, was ich als Kind gebetet habe, deine Gnade und Christi Blut machen meinen Schaden gut. Nicht? Ich wüsste keine anderen Mittel. Nicht? Und Christi Blut und Gerechtigkeit, das Gebet, was ich am meisten auf dem Schlachtfeld bei sterbenden Kameraden gehört habe, die offenbar aus frommen Elternhäusern kamen und vielleicht es so oberflächlich gelernt haben, aber im Sterben doch gebetet haben. Mach meinen Schaden gut. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck, mein Hochzeitskleid. Nicht das ist das Geheimnis. Und deshalb ist meine Frage heute Morgen am Schluss dieser Predigt, hast du dies Kleid angezogen? Lebst du von deinem Idealismus? Fromm, fremd, am fremdsten. Bist du dir die Mitte oder nimmst du die Gnade an? Die Gnade, ist sie deine Wappnung? Lebst du von der Mitte, von dieser Gnade? Strahlst du im Alltag das aus? Ich habe in meinem Leben eine Mutter gehabt, die mich dadurch überwunden hat. Ich war Rebell bis ins Letzte, das wisst ihr alle. Aber die auch überwunden hat, dass sie die Gnade einfach so lange ausstrahlte. Wenn ich wütend war, ich schimpfte und wetterte auf die Frommen, diese Pietisten, die oben tüdelüt, schraubelos, verdreht waren, nicht? Was habe ich da gelacht? Dann gab meine Mutter keine Antwort. Ich danke ihr das. Sie ging ins Kämmerlein und betete für den Jungen. Und das war unheimlich. Aber sie strahlte. Sie wusste, hinter der Rebellion ringt er mit seiner Lebensfrage. Hinter dem Widerstand erlauschte sie die Siege Jesu. Und was ist das für eine glückliche Sache, wenn wir bei einem Menschen erleben dürfen, der Herr gibt Raum zur Buße. Der Platz wird besetzt. Man nimmt Gott ernst. Die Mitte bleibt Mitte. Man gibt ihm die Ehre. Mehr können wir nicht. Gott hat sich gebunden. Es hat jemand gesagt, Spörtchen, der Sünder ist mächtiger als Gott. Das stimmt. Nämlich Gott hat sich im Kreuz seines Sohnes gebunden, dass er dem Sünder gnädig ist. Mit dem Blut unterschrieben seines Sohnes. Die Frage ist, glaubst du das? Vertraust du darauf? Lebst du von daher? Wie ist Luther getan? Hast du die kindliche Einfalt, deine Sünden immer wieder unter das Kreuz zu bringen? Luther ist mir immer so groß. An einer Ecke besonders, wenn ich seine Tischreden lese. Da hatte er dem Landgraf einen verkehrten Rat gegeben. Da war so eine schräge Geschichte. Und Luther war gefragt worden und er hatte sich herumgedruckst. Und das kriegten die Katholiken heraus und da wurde er allerhand angehängt. Und nicht ganz mit Unrecht. Und als Melanchthon das erfuhr, legte er sich auf den Bauch und wurde krank. Und nach 3 Tagen schrieb ihm Luther, Philippe, Ich habe diese Sache unter das Kreuz meines Heilandes gebracht. Ich gebe es sinngemäß wieder. Ich habe darüber gebetet und habe jetzt erfahren, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt. Philippe, sei fröhlich. Nun kommt ein Wort, ich will es hier wagen zu sagen. Wenn der Teufel kommt, tritt ihn in den Hintern. Weg. Punkt. Das war Luther. Nicht. Versteht ihr? Nicht. Er war frei geworden. Keiner. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der für dich und mich gestorben ist. Ja, auch auferweckt ist. Welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns? Wisst ihr, wenn ich die Bergpredigt lese, habe ich immer eine Angst, zunächst für mich. Aber nimm du es mal ernst. Ist doch etwas Erschütterndes, dass der Herr Jesus da sagt, dass vor seinem Thron einmal eine große Schar steht, die glauben, sie würden komplett in den Himmel importiert. Was haben wir alles getan in deinem Namen? Und ich denke dann, meine Güte, wenn das bei mir wäre, ich habe ja Predigen mitgebaut und ich war ja auch dabei und du auch. Und wir alle haben geopfert und gebetet. Wenn das Anspruch würde, nicht? Wenn das Anspruch würde, ist bei denen Anspruch wahr. Was haben wir getan? Das ist diese fromme Kultur, diese Mistkultur auf eigenem Boden, die dich in die Hölle bringt. Unser Anspruch liegt in der Hölle. Und siehst du, da sagt Jesus, ich habe euch noch nie erkannt. Ist das nicht eine Enttäuschung? Und die bilden sich ein, was für wunderbare Leute sie waren. Die Maske fällt, auch die Fromme, wenn sie falsch war. Achte drauf, es muss echt sein, bei dir und mir, bei uns allen. Und das wollen wir uns heute Morgen sagen lassen. Das Kleid muss angenommen sein. Und wo Flecken sind, müssen sie gewaschen bleiben. Wenn meine Frau die Wäsche morgens in die Konstrukta steckt, dann geht's los, bis es klingelt. Ich liege manchmal noch im Bett. Aber dann kommt mir immer der Gedanke, ja, Kenner, jetzt musst du auch in die andere Konstrukta. Nicht? Du musst immer wieder überholt werden. Nicht mit Atta und Imi. Ihr wisst, wo es liegt, das Geheimnis. Damit wir sauber bleiben und uns bemühen. Wir werden nie vollkommen. Aber wo der Heilige Geist uns sagt, lass das, wo die Sünde sündig wird, wenn wir den Heiligen Geist nicht betrüben wollen, müssen wir gehorsam sein. Sonst verlieren wir die Frucht. Und das war das Elend bei den Leuten. Im Schluss der Bergpredigt steht ein Doppeltes. Erstens, ein guter Baum bringt gute Früchte. Diese Leute haben also keine Frucht gebracht. Die haben fromm Eigenkultur gemacht und Erfolge gesucht. Die kannst du ohne Jesus besser haben als mit Jesus. Das muss ich dir ehrlich sagen. Aber Frucht, die kannst du nur durch ihn haben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das Zweite, was Jesus sagt, ihr habt nicht meinen Willen getan, ihr habt euren Willen getan. Ihr habt immer, wenn ihr gebetet, eure Wünsche vorgetragen. Aber die lagen nicht in meiner Planung. Ihr habt nie kapiert, meinen Willen zu tun. Ihr habt nie wie Jesus unterschrieben, die Bitte, die am schwersten ist, in unser aller Leben, an der so viel hängt, dein Wille geschehe. Wir sehen uns, bei dir zu sein, bei deiner Hochzeitsfreude. O Jesu, sieh, wir harren dein, geschmückt in deinem Kleide. Wir blicken freudig himmelwärts und immer jauchzt, immer lauter jauchzt das Herz. O komme bald, Herr Jesu. Amen.